Wir lesen heute Abend weiter in der Apostelgeschichte 23, die Verse 12 bis 35. Die Apostelgeschichte hat uns ja gezeigt und gelehrt, dass das Reich Gottes nicht aufzuhalten ist, sondern das Zeugnis von der Gnade Gottes in Jesus Christus immer Frucht bringt. Gemeinden konnten entstehen überall. Aber wir haben daraus gelernt und lernen auch, dass die Boten des Evangeliums sonderlich angefochten sind. Gemeinden sollen nicht entstehen und die Boten sollen nicht zeugen von Jesus Christus. Und so auch im Sinne des Apostel Paulus, der ja doch ein ausgewähltes Rüstzeug war, um das Evangelium weiterzusagen, sehen wir, dass auch er besonderen Anfechtungen unterlegen war. Schon bei der zweiten Missionsreise kam er mit Barnabas, mit dem er eigentlich durch den Heiligen Geist ausgesandt worden ist, schwer aneinander, dass die Brüder nicht mehr miteinander dienen konnten und Silas an diese Seite des Apostels gestellt werden mussten. Und so hatte auch der Apostel Paulus, natürlich geprägt durch sein natürliches Leben, wie wir alle, und das ist ja immer eine große Gefahr, wenn wir unserem Gepräge leben, wenn wir unseren Natürlichkeiten leben im Reiche Gottes, die ja doch sehr hinderlich sind, um das Evangelium weiterzusagen. Geistlich geprägt sollen wir sein, damit wir auch auf dem Weg, zu dem wir verordnet sind, bleiben. Bleiben. Nicht die menschliche Meinung ist das Wichtige, nicht unsere Emotion teilt uns den guten Weg mit, sondern allein das Wort Gottes durch den Heiligen Geist. Und so ist der Paulus auch in mancherlei Schwierigkeiten geraten, aufgrund seiner Liebe zu seinem Volk, zu seinen Verwandten, seinen Angehörigen, und musste aus dieser schwierigen Situation wieder herausgelöst werden, um erneut auf den richtigen Weg gestellt zu werden. Nun gab es hier nochmal einen letzten Angriff. Wir haben ja gelesen, als er nach Jerusalem kam, wurde er unterrichtet, dass viele gegen ihn sind, weil er den Juden unter den Heiden gesagt hat, sie sollen sich nicht mehr beschneiden lassen, auch nicht mehr die Gebote, Speisegebote halten, wie sie es gewohnt waren. Und damit er jetzt in Jerusalem doch neu aufgenommen wird, ist ihm angeraten worden, ein Gelübde mit anderen öffentlich zu halten, damit die sehen, aha, er beugt sich doch unter das Gesetz Mose. Aber andere Juden, die aus Asien kamen und hatten die Predigten des Paulus gehört unter den Nationen, fingen an zu rufen, weg mit diesem. Das ist der, der gegen Mose und gegen Jerusalem spricht, gegen das Volk Israel. Und dieser Aufruhr konnte kaum gestillt werden, so dass sogar die Römer eingreifen mussten, Paulus aus der Menge der aufgeregten Juden herauszunehmen. Und dann lasen wir, dass doch der Apostel zu diesen Menschen reden wollte. Man gestattete es ihm, er legte alles dar. Er sagte ja auch davon, dass ihm der Herr erschienen ist in Jerusalem bei seinem ersten Besuch nach der Bekehrung und gesagt hat, er soll doch Jerusalem verlassen, sie würden das Zeugnis nicht aufnehmen. Aber er erklärte sich, warum er das alles gemacht hat. Und als er fertig war mit der Rede, fingen sie wieder an zu schreien, hinweg mit diesem. Und die Römer nahmen sich seiner immer wieder an, damit er nicht getötet würde. Heute lese ich also ab Vers 12 bis 35 eine Verschwörung unter Eid geschah, um Paulus zu töten. Der letzte große Angriff auf ihn, bevor er wieder in ein ruhiges geistliches Fahrwasser gebracht werden konnte. Da es Tag ward, schlugen sich etliche Juden zusammen und verschworen sich. weder zu essen noch zu trinken, bis dass sie Paulus getötet hätten. Ihre aber waren mehr denn 40, die solchen Bund machten. Die traten zu den hohen Priestern und Ältesten und sprachen: Wir haben uns hart verschworen, nichts zu essen, bis wir Paulus getötet haben. So tut nun kund dem Oberhauptmann und dem Rat, dass er ihn morgen zu euch führe, als wolltet ihr ihn besser verhören. Wir aber sind bereit, ihn zu töten, ehe denn er vor euch kommt. Da aber des Paulus Schwestersohn den Anschlag hörte, ging er hin und kam in das Lager und verkündigte es Paulus. Paulus aber rief zu sich einen von den Unterhauptleuten und sprach: Diesen Jüngling führe hin zu dem Oberhauptmann, denn er hat ihm etwas zu sagen. Der nahm ihn und führte ihn zum Oberhauptmann und sprach: Der gebundene Paulus rief mich zu sich und bat mich, diesen Jüngling zu dir zu führen, der dir etwas zu sagen habe. Da nahm ihn der Oberhauptmann bei der Hand und wich an einen besonderen Ort und fragte ihn: Was ist es, das du mir zu sagen hast? Er aber sprach: Die Juden sind eins geworden, dich zu bitten, dass du morgen Paulus vor den Rat bringen lassest, als wollten sie ihn besser verhören. Du aber traue ihnen nicht, denn es lauern auf ihn mehr als 40 Männer unter ihnen, die haben sich verschworen, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus töten, und sind jetzt bereit und warten auf deine Verheißung. Da ließ der Oberhauptmann den Jüngling von sich und gebot ihm, dass er niemand sagte, dass er ihm solches eröffnet hätte. Und er rief zu sich zwei Unterhauptleute und sprach: Rüstet 200 Kriegsknechte, dass sie gen Caesarea ziehen, und 70 Reiter und 200 Schützen auf die dritte Stunde der Nacht. Und die Tiere richtet zu, dass sie Paulus draufsetzen und bringen ihn bewahrt zu Felix, dem Landpfleger. Und er schrieb einen Brief, der lautete so: Claudius Lysias, dem teuren Landpfleger Felix, Freude zuvor. Diesen Mann hatten die Juden gegriffen und wollten ihn getötet haben. Da kam ich mit dem Kriegsvolk dazu und riss ihn von ihnen und erfuhr, dass er ein Römer ist. Da ich aber erkunden wollte, die Ursache, darum sie ihn beschuldigten, führte ich ihn in ihren Rat. Da befand ich, dass er beschuldigt ward von wegen Fragen ihres Gesetzes, aber keine Anklage hatte des Todes oder der Bande wert. Und da vor mich kam, dass etliche Juden auf ihn lauerten, sandte ich ihn von Stund an zu dir und entbot den Klägern auch, dass sie vor dir sagten, was sie wider ihn hätten. Gehab dich wohl. Die Kriegsknechte, wie ihnen befohlen war, nahmen Paulus und führten ihn bei der Nacht gen Antipatris. Des andern Tages aber ließen sie die Reiter mit ihm ziehen und wandten wieder um zum Lager. Da die gen Caesarea kamen, überantworteten sie den Brief dem Landpfleger und stellten ihm Paulus auch dar. Da der Landpfleger den Brief las, fragte er, aus welchem Lande er wäre. Und da er erkundet, dass er aus Zilizien wäre, sprach er: Ich will dich verhören, wenn deine Verkläger auch da sind, und hieß ihn bewahren in dem Richthause des Herodes. Wir sehen also anhand auch dieser Ereignisse, und es gibt ja nichts Neues unter der Sonne. Es sind ja diese Beispiele, die durch die gesamte Christenheit immer wieder gehen. Gläubige sollen angefochten werden und verhindert werden, das Evangelium zu sagen. Sei es mit offenem Widerstand oder mit verführerischen Gedanken, dass sie vielleicht selbstständig handeln wollen in guter Meinung für Gott und dabei doch auf Abwegen sich befinden. Der Apostel Paulus sollte also vom Widersacher zunichte gemacht werden, obwohl er doch so gesegnete Missionsreisen vollführen durfte, sollte er nicht ein weiterer Zeuge von der Gnade Gottes in Jesus Christus, von der Erlösung von Golgatha sein. Wir lesen ja auch in dem Brief des Apostel Petrus in 1. Petrus 5, Vers 8 und 9, wo ja auch Petrus sagen musste, was der Feind im Sinn hat. Er sagte zu den Gläubigen, seid nüchtern und seid wach. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Er sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht festem Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der ganzen Welt gehen. Ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Das ist die Arbeit der Hölle, die Arbeit des Widersachers in dieser Welt, den Christen entgegenzustehen und sie, wenn möglich, auszuschalten, damit die frohe Botschaft nicht weiter gesagt werden kann. Wenn auch die römischen Soldaten die Steinigung des Paulus verhindern konnten, so war der Zorn der Gottlosigkeit nicht gebremst und nicht zu Ende. Durch einen Plan der Verschwörung haben wir gelesen, mehr als 40 Leute wollten sie Paulus letztlich töten. Sie wollten ihn weglocken durch die Verheißung des Oberhauptmanns vom römischen Lager zu dem Hohen Rat und auf dem Wege wollten sie ihn ausschalten. Der Mann muss sterben. Er war ja ein besonderes Werkzeug, der Apostel Paulus, ein Pionier unter den Heiden. Er sollte unter die Nation gehen und er öffnete überall an allen Orten die Tür des Evangeliums für suchende Menschen. Er war sozusagen der Hauptapostel unter den Nationen. Durch ihn wurde diese frohe Botschaft den Menschen erstlich zugänglich gemacht. Und diesen Kopf, diesen Hauptapostel unter den Nationen musste man stoppen, musste man aus dem Weg räumen. Die Hölle wollte ihn beseitigen. Das Wesen des Satans ist ja immer, die Gläubigen, die Zeugen Gottes in Jesus Christus, diese Zeugen zu töten und vom Zeugendienst zu trennen. Jesus hat das ja schon gesagt in Johannes 8, Vers 44 und bezeichnete den Teufel als Mörder. Als Mörder und Vater der Lüge. Und das ist er bis zum heutigen Tag. Er ist heute auch ein Mörder und ein Lügner. Er ist unterwegs, um zu morden. Unablässig, so wie damals, auch heute. Töten und morden ist immer das Ziel der Gottlosigkeit. Gottlosigkeit kann nie stille stehen, sondern muss alles, was der Gottlosigkeit entgegentritt, ausräumen, zunichte machen. Gottlosigkeit, der Zustand der Gottlosigkeit, kann nicht neutral bleiben, sondern muss sich immer wehren, sobald etwas anderes auftritt, nämlich der Glaube an Gott in Jesus Christus verkündigt wird, muss das bekämpft werden. Jesus Christus hat das ja vorausgesagt, auch in Matthäus 24, in dieser Endzeitrede. Sie werden euch verfolgen, ihr müsst gehasst werden, ihr Christen müsst gehasst werden, in der ganzen Welt. Und da können wir auch persönlich für uns sagen, machen wir uns nichts vor. Wir werden von der Hölle gehasst und von der Gottlosigkeit gehasst und von Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott, gehasst und auch von anderen Religionen, die das Heilen Jesus nicht wollen, gehasst, auch wenn sie lächeln, werden wir durch den Geist, der in ihnen ist, gehasst. Und das sagt der Herr Jesus, ihr werdet gehasst werden von der ganzen Welt. Und selbst wenn es das eigene Leben kostet von denen, die uns hassen, werfen sie es in die Waagschale. Wir lesen zum Beispiel auch in Johannes 16, Vers 2 und 3, sie werden euch in den Bann tun, es kommt die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tut Gott einen Dienst daran. Und solches werden sie euch darum tun, dass sie weder meinen Vater noch mich kennen. Sie glauben sogar, etwas Gutes zu bewirken. Ja, hier haben sich über 40 Leute zusammengetan. Sie wollten nicht essen, nicht trinken, um Paulus zu töten. Und selbst wenn es ihr eigenes Leben kostet, so wie wir das ja heute bei den Terroranschlägen auch haben, man sprengt sich selbst in die Luft, wenn man bloß anderen schaden kann. Dann der gottlose Geist, der satanische Geist, nimmt keine Rücksicht darauf, sondern er zieht seine Helfershelfer mit in den Tod. Wie die einen im Sinne des Evangeliums, wir unser Leben an Jesus Christus verlieren, um bei ihm bleiben zu können und gerne auch unser Leben in die Waagschale werfen, wenn es um Jesus Christus ging, so wie auch Petrus es sagt, und wenn ich mit dir sterben müsste, das hat er auch echt gemeint, das war nicht nur eine Floskel, auch wenn er das jetzt menschlich nicht so vollziehen konnte, weil ihm ja doch die Kraft des Heiligen Geistes da noch fehlte. Aber er hat es ernst gemeint. Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich will bei dir bleiben. Ich will mein Leben verlieren, wenn ich nur bei dir sein kann. So wollen andere lieber auch selber sterben, um Gläubige an Jesus Christus in den Tod zu reißen. Der Glaube muss bekämpft werden. Satan weiß nämlich, so steht es auch in Offenbarung 12, Vers 12, dass er wenig Zeit hat. Darum muss seine Rebellion gegen Gott und den Gesalbten stark, schnell und effizient sein. Er muss an Stellen angreifen, die sich ihm bieten, um dem Evangelium Schaden zuzufügen, um einen Stopp zu machen. Und das tut er auch unter den Christen heute durch Lauheit. Das ist auch ein Werk des Satans, dass Gläubige innerlich rückläufig werden, dass sie nicht mehr ihr ganzes Leben Jesus übergeben, sondern immer noch ein Teil für sich behalten und ein kleiner Teil dann auch für Gott zur Verfügung stellen. Sie leben sich selbst. Paulus hat das ja später in seinen Briefen auch gesagt und gesagt, tut das nicht, denn ihr gehört euch gar nicht mehr. Wisst ihr das nicht? Versucht nicht wieder Lebensteile selber zu verwalten, sondern alles unter der Führung eures Erlösers zu stellen. Ja, der Satan weiß, dass er wenig Zeit hat. Obwohl sein Schicksal ja besiegelt ist, gibt er nicht auf, die Gläubigen womöglich zu bekämpfen. Wir lesen ja auch von dieser Begegnung Jesu am See Genezareth bei den Gadarenern, wo Besessene aus den Gräbern kamen. Und diese Dämonen sagten, sie wussten ganz genau, wo sie hingehören und was ihr Ziel ist, nämlich das ewige Verderben. Sie sagten, bist du gekommen, uns zu quälen vor der Zeit? Wir wissen, das kommt auf uns zu, aber ist das jetzt schon dran? Und in Matthäus 15, 41, 25 von der Wiederkunft des Königs und diesen Gerichten sagt ja Jesus, diejenigen, die nicht zu ihm gehören und weil sie ihm nicht dienen wollten, kommen in den feurigen Pfuhl, der bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Der ist bereitet. Also das heißt, der Satan weiß das, um sein Schicksal, aber er möchte so viel wie möglich Gesinnungsgenossen mit sich ziehen und er möchte verhindern, dass das Evangelium der Gnade andere Menschen erreicht und sie vielleicht dann auch Christen werden. Dieser Geist der Zerstörung war auch einst in Judas, von dem ja der Herr Jesus sagt, es wäre besser, er wäre nie geboren worden. Dieser materielle Geist, in dem er ja dort vor dem Hohen Rat sagte, was wollt ihr mir geben? Ich will euch ihn verraten. Ich will ihn verraten. Was wollt ihr mir geben? Das heißt, der satanische Geist wollte erreichen, dass man Jesus dingfest macht und er womöglich diesen Erlösungspreis am Kreuz nicht bezahlen kann. Denn selbst in Gethsemane rang er mit dem Tode der Herr, und der Tod wollte ihn nicht ans Kreuz gehen lassen. Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Darum sagte auch Jesus in Johannes 10, und wir kommen dann auch hier zur Apostelgeschichte zurück, Vers 10, ein Dieb kommt ja nur, was will er? Er will stehlen, würgen und umbringen. Stehlen, würgen und umbringen. Und in Johannes 12, Vers 6, von Judas wurde deutlich gesagt, welcher Geist in ihm herrscht. Er fragte nicht nach dem Armen. Er hat so scheinheilig getan, das Wasser, was man auf das Haupt Jesu goss, die Salbung zu Bethanien, hätte doch teuer verkauft werden können. Er fragte überhaupt nicht nach den Armen. Es war alles nur so eine Täuscherei des Satans. Der Satan gibt auch solche Floskeln von sich. Sondern er war ein Dieb, sagt der Herr Jesus. Judas war ein Dieb. Er hatte den Beutel, den Geldbeutel, und er wollte nur einnehmen. Er fragte nichts nach den Armen, nicht in der Gesinnung Jesu. Ja? Das ist immer wieder der satanische Geist. Die materielle Gesinnung ist mit Lüge und Tod gepaart. Erst wirkte der Satan durch Judas diese Frage nach dem Lohn, dann brachte er ihn dazu, sich zu erhängen. Seine Leute. Das heißt, der Satan ist ein Mörder von Anfang an. Er nutzt Menschen für sich und bringt sie anschließend um. Nicht nur die Gläubigen sind das mörderische Ziel des Satans, sondern auch seine Helfershelfer bringt er schlussendlich um. Darum sagt der Herr zu dem verstockten Pharisäern und Schriftgelehrten, euer Vater ist der Teufel. Euer Vater ist der Teufel. Denn sie suchten ihn zu töten. Also mit dem hängt das immer zusammen. Und jetzt diese 40 suchten auch das Werkzeug Gottes zu töten. Das ist der Geist des Widersachers, der sie dazu befähigen wollte. Der Geist des Satans stellte also auch Paulus nach, dass er nicht mehr vom Namen Jesu, in dem allein das Heil ist, zeugen sollte. In dem Namen Jesu ist allein Befreiung von Sünde und Tod und das Gnadengeschenk des ewigen Lebens. Da der Herr aber Paulus erwählt hatte, als besonderes Rüstzeug, einen besonderen Boten, um in diese Welt zu senden mit dem Evangelium, bewahrte er ihn auch hier vor diesem Mörder. Er überließ ihm nicht dem Zugriff dieses Widersachers, sondern schaffte eine Hilfe, von der Paulus gar nichts wusste. Das ist das Wunderbare. Paulus hat sich zwar vorher schon mal berufen darauf, dass er ja Römer sei und dass er auch römisch geboren ist. Aber letztlich half ihm das nicht so ganz. Jetzt war ein Komplott nochmal gegen ihn geschmiedet worden, aber der Herr schaffte eine Hilfe. Und wie sah sie aus? Die Hilfe sah so aus, dass der Sohn seiner Schwester mitbekam, was die Leute vorhatten. Das hat Gott zugefügt. Sein Neffe, der irgendwo unterwegs war, kriegte mit, was man gegen seinen Onkel vorhatte. Und so ging er zu dem Apostel Paulus und sagte ihm das, und der wiederum schickte ihn zum Oberhauptmann, und der sollte dann eine Regelung finden. Hier trifft auch das Wort aus 2. Petrus 2, Vers 9 zu. Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu erlösen. Er weiß, wie das zugehen kann. Den Ungerechten aber zu behalten zum Tag des Gerichts, sie zu peinigen. Das heißt, dem Bösen wird es nicht gelingen, sein Vorhaben gegen die Kinder Gottes durchzuführen, noch sich dem selber, dem künftigen Gericht, zu entziehen. Gott selbst ist und muss die bewahrende Kraft sein. So wie es auch der Psalm 127 sagt im ersten Vers, wo der Herr nicht behütet die Stadt, ist es umsonst, dass jemand versucht, etwas zu behüten. Der Herr muss uns behüten. Er muss uns bewahren vor dem Zugriff des Satans. Und so geschah es auch bei Paulus, dass der Herr einen Weg fand. Er hat diesen kleinen Lauscher dorthin gestellt, der diesen Komplott mitbekam, der fastenden Juden, und konnte jetzt diese Botschaft den kompetenten Leuten weitergeben, die eine bewahrende Kraft ausüben sollten, dass Paulus nichts geschah. Der Herr fügte es, dass also dieser Neffe des Paulus diese Verschwörung mitbekam und gleich dann Nachricht geben konnte. Es ist allein, müssen wir sagen, auch hier in diesem Stück für die Boten Gottes, die Treue Gottes zu seinen Geschöpfen, zu seinen Kindern, zu seinen Werkzeugen, die sie dann bewahrt vor dem Untergang durch den Bösen. Wir können also mit Recht auch sagen, niemand kann uns das Leben nehmen, außer wenn es der Herr zulässt. Niemand muss und kann als ein Märtyrer sterben, ohne dass es der Herr zuvor bestimmt hat. Er hat seine Hand immer dazwischen. Die weltliche Macht hat nie das letzte Wort, sondern Gott hat das letzte Wort. In 2. Thessalonicher 3 schrieb ja später der Apostel Paulus auch in den Versen 1 bis 3, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch und dass wir erlöst werden von den unverständigen und argen Menschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding, aber der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Argen. Er ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Argen. Und genau das geschah jetzt auch hier zu Jerusalem. So will uns der Herr auch bewahren, selbst, und das müssen wir dankbarerweise auch sagen, selbst wenn wir uns auf Abwegen befinden. Denn der Apostel Paulus befand sich zu einem Teil auf einem Abweg, wo er gar nicht hingehen sollte. Aber der Herr will die Seinen bewahren. Was Gott einmal in die Hand genommen hat, das will er nicht mehr loslassen. Er will uns immer wieder erneut auf den richtigen Weg stellen, um Verkündiger des Sieges Jesu über Sünde und Tod zu werden. Er sucht uns immer wieder und holt uns zurück, wie auch in dem Gleichnis von dem Schaf, was sich verirrt hat. Das eine Schaf. Der gute Hirte geht hinterher und sagt, komm, jetzt bringe ich dich wieder zur Herde zurück. Du warst verirrt. Oder wie der verlorene Sohn, der sich auch verirrt hatte und dann mit offenen Armen aufgenommen wurde und sogar Segen empfing, neuen Segen durch den Vater in diesem Gleichnis, da wo er ein Kleid bekam, einen Ring an den Finger, Schuhe und dann wurde ein Fest gefeiert. Ja, selbst wenn wir uns verirrt haben und auf Abwege geraten sind, ist die Hand Gottes über den Seinen und das sollen wir auch für uns in Anspruch nehmen. Noch ein Punkt, was geschah nun mit dem Apostel? Paulus musste an den Punkt zurück, von dem er abgewichen war. Er musste zurück. Er musste zurück nach Caesarea. Denn das war der Punkt in Apostelgeschichte 21, 8 und 15 haben wir ja gelesen, der Punkt, wo er gemahnt worden ist, nicht nach Jerusalem zu gehen, wo er dann aber doch aufbrach und viele gingen noch mit ihm mit, begleiteten ihn. Da musste er wieder zurück. Er wurde genau wieder dahin gebracht, wo er von dem Weg abgewichen ist. Er kam nach Caesarea zu dem Landpfleger Felix. Gott muss uns auch oft erst an den Punkt des Abweichens wieder zurückbringen, damit wir weiter auf seinen Wegen geführt werden können. Denn der Apostel hat ja selbst bekannt, was Jesus zu ihm sagte: Du sollst mein Zeuge sein unter den Nationen. Du sollst bis nach Rom kommen. Aber du hast einen Abweg genutzt. Du bist ausgewichen, aus welchen Gründen auch immer. Aber es war nicht der Weg. Jetzt musst du wieder zurück. Und das ist auch eine Botschaft, die uns persönlich treffen kann. Wir müssen immer wieder, wenn wir abgewichen sind, zurück auf den Weg, wo das Abweichen begonnen hat. Gott geht nicht einfach nur weiter und schlägt einen neuen Weg auf. Er führt uns erstmal zurück. Und von dort aus geht es dann weiter. Und so musste auch der Apostel Paulus genau zu dem Punkt, es ist eigentlich eine große Demütigung, dass er nicht von Jerusalem aus gleich noch weitergeführt werden konnte, jetzt wieder unter die Heiden und bis nach Rom, sondern dass an den Ort, und ganz gewiss hat er daran gedacht, was die Leute gesagt haben, als er in Caesarea war. Sie haben gesagt, geh nicht, geh nicht, geh nicht, geh nicht durch den Heiligen Geist. Und jetzt ist er wieder da und tat ganz gewiss auch im Herzen Buße, dass er nicht auf diese Stimmen gehört hat. Nachdem Felix diesen Brief von Lysias Claudius gelesen hatte, fragte er Paulus, woher er käme. Und als er hörte, dass er aus Zilizien käme, also römische Provinz, wollte er ihn dann einem Verhör am anderen Tag unterziehen und dazu dann auch noch den Hohen Rat nach Caesarea bitten. Geistlich können wir daraus die Frage auch des Engels erkennen, die einst dem Jakob am Jabbok gestellt worden ist, als Jakob sagte, er will ihn nicht lassen, sondern gesegnet werden. Und dann kam die Frage, ja, dann sag erst mal, wie du heißt. Wie heißt du? Jakob, ja, richtig, du bist ein Fersenhalter. Nicht? Das ist, heißt es, Jakob, ja. Du bist ein Eigenkämpfer, nicht? Du hast dem Esau gleich da an der Ferse gegriffen, wolltest den gar nicht rauslassen aus dem Mutterleib. Du wolltest zuerst da sein. Aber du sollst jetzt aufhören, selber zu kämpfen. Du sollst Israel heißen, Gotteskämpfer. Ja, das könnte die gleiche Frage sein, ja, woher kommst du, Paulus, was bist du für einer? Ja, ja, da und da, her komme ich, ja, so, da kommst du her. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, heißt es, sondern du sollst unter der Führung deines Herrn stehen. Und Paulus durfte erneut auch diese Führung. Er war ein Mensch wie wir. Er war nicht besser wie wir. Wir sind nicht besser als er. Sondern er brauchte für seinen besonderen Auftrag die Führung Gottes und wir auch. Und wir müssen bekennen, dass wir vielleicht manchmal wieder unser Leben in die eigene Hand genommen haben. Aber Paulus durfte durch die Liebe Gottes wieder erneut die Führung erleben und dem Missionsauftrag, in alle Welt zu gehen, nachkommen. Wo kommst du her? Warum bist du hier? War die Frage an ihn. Der Herr wollte den Apostel neu nicht durch den Satan bestätigt wissen, durch Abwege, sondern durch seine segnende Kraft. Wir können auch so sagen, er wollte Paulus bestätigen, nicht Saulus. Saulus ist die Vergangenheit. Paulus ist die Gegenwart. Saulus war der Erhabene, so heißt sein Name, der Wichtige. Aber Paulus soll bestätigt werden, der Geringe, der Kleine. der soll bestätigt werden, der von Gott Abhängige. Denn Christus in uns, das ist allein die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das können wir auch aus der Apostelgeschichte in diesem Abschnitt neu lernen. Zurück zum Punkt, wo ich abgewichen bin, neu der Führung Gottes unterstellt sein. Denn nur was er tut, hat Ewigkeitswert. Was wir tun, bleibt in der Vergänglichkeit. Der letzte Kampf. Ich freue mich darüber, dass jetzt dem Widersacher das nicht gelungen ist, Paulus auszuschalten, sondern er durfte weiter wirken. Und das wünsche ich auch mir und uns allen. Soweit zu diesem Text.